Das Kloster von Ayanapa. Das Kloster von Ayanapa befindet sich im gleichnamigen Ort im Bezirk Famagusta im Südosten Zyperns. Das Kloster und der Ort bekamen ihren Namen vom altgriechischen Wort Napi, was so viel wie bewaldetes Tal oder Schlucht bedeutet. Wir finden dieses Wort in der Iliade von Homer, den phytischen Gedichten von Pindar, aber auch später in der christlichen Psalmodie. Früher gab es an dieser südöstlichen Küste des Bezirks Famagusta eine üppige Vegetation und am Platz, wo sich heute das Dorf und das Kloster befinden, eine malerische Schlucht und Quellen. In diesem bewaldeten Tal gab es auch in der Antike eine griechische Stadt mit Namen Troni und einen Tempel der Aphrodite. Nach der Ausbreitung des Christentums blieben davon nur die Ruinen. Das Tal mit dem dichten Wald wurde zu einem beliebten Jagdgrund und die Jäger kamen aus der Umgebung hierher, um zu jagen. Der Fund der wundertätigen Marienikone wurde schnell in den umliegenden Dörfern bekannt und die Höhle in diesem entlegenen Tal verwandelte sich in einen Ort der Anbetung und in eine heilige Pilgerstätte für die orthodoxen Christen der Umgebung. Die Ikone wurde Ikone der Ayanapas, das heißt der Heiligen des Waldes, genannt und die Pilgerstätte bekam den Namen Ayanapa. Die Gegend rund um das Kloster Ayanapa war bis 1790 unbewohnt, als eine Gruppe von Menschen aus Thessaloniki kam, die ihre Heimat wegen einer Pestepidemie verlassen hatte. Die einzigen Überlebenden von diesen Salonikern waren Nikolas Gemitsis und sein Sohn, der später eine Zypriotin aus dem kleinen Dorf Panaya heiratete. Dieses Dorf befand sich in den Bergen nördlich des Klosters, wo das Wasser Ayanapas entsprang. Das junge Paar ließ sich aber nicht in Panaya nieder, weil es dort damals einen heftigen Streit zwischen den Dorfbewohnern und den türkischen Behörden von Famagusta um die Wasserversorgung gab. Sie beschlossen, einen sicheren Zufluchtsort in der Nähe des Klosters Ayanapa zu finden. So machten sie den Anfang, indem sie die Gegend besiedelten, die schließlich ihren Namen vom Kloster erhielt. Wir wissen nicht, wann genau das Kloster Ayanapa gegründet wurde. Die Höhle, das Versteck und der Brunnen, die sich am Ort der Denkmalstätte befinden, zeugen von der Ansiedlung einer christlichen Gemeinde zu byzantinischen Zeiten. Den Namen Ayanapa trug das Kloster seit 1366. Aber das Kloster, wie es uns heute erhalten ist, ist ein Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert, als sich Zypern unter venezianischer Herrschaft befand. Ayanapa wird zum ersten Mal 1366 erwähnt, als, wie Leontios Majeras berichtet, der König Peter I. an den Papst schrieb und sie dem Admiral gab, und als der Admiral von Famagusta wegging, kam er nach Ayanapa. Zum zweiten Mal erwähnt Majeras Ayanapa 1373, als er über den Untergang von 5 genovesischen Schiffen schreibt, welche mit der Beute von der Plünderung Zyperns durch die Genoveser beladen waren. Über diese Ereignisse berichtet auch Strambaldi. Es gibt kein anderes schriftliches Zeugnis von Ayanapa aus der Frankenzeit, 1192 bis 1489, aber wir finden wieder eins in dem Bericht über Zypern, der in Venedig in der Mitte des 16. Jahrhunderts vorgelegt wurde, sowie auf venezianischen Landkarten ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert. Nach einer örtlichen Überlieferung wurde die wunderschöne Ikone der allheiligen Mutter Gottes von einem Jäger in der Höhle gefunden, die später in eine Kirche umgewandelt wurde. Man sagt, dass der Hund des Jägers die leuchtende Ikone zuerst entdeckt hatte und bei ihrem Anblick pausenlos zu bellen begann, um seinen Herrn zu rufen. Als man von dem Fund der Ikone hörte, pilgerte eine Menge von Gläubigen zu diesem Ort. Wahrscheinlich war die Ikone zur Zeit des Ikonenstreits, 7. bis 8. Jahrhundert, in der Höhle versteckt und deshalb gerettet worden. Im 14. Jahrhundert wurde die Höhle erweitert und in eine Kirche umgewandelt. Die Überlieferung besagt auch, dass die Tochter einer venezianischen aristokratischen Familie aus Trotz an diesem Ort Zuflucht suchte, weil ihre Familie nicht erlaubte, dass sie einen Nicht-Aristokraten heiratete. Um 1500 baute die reiche Venezianerin mit ihrem eigenen Geld die Kirche, die Klosterzellen und eine Olivenmühle. Auch pflanzte sie einen Maulbeerbaum, Ficus sycomorus, am südlichen Eingang der Denkmalstätte neben dem Wasserbecken. Die Ölmühle wurde aber tatsächlich zur Zeit der Osmanenherrschaft 1571 bis 1878 im Kloster aufgestellt. Das Frauenkloster wurde nach und nach gegründet und die Existenz einer latinischen Kapelle wurde bestätigt. Gemäß der Veröffentlichung einer Studie, die mit Unterstützung der Stadt Ayia Napa und der Kirche von Ayia Napa durchgeführt wurde, diente der rechte Flügel der Kirche als latinische katholische Kapelle. Als sich die reiche Venezianerin dem Tod näherte, baute sie das steinerne gewölbte Grabmal, das sich in der Mitte des Innenhofs befindet. In diesem, in der kühlen Luft des Brunnens, wollte sie begraben werden. An der Nordseite des Hofs gibt es noch einen zweiten Brunnen in Form eines Wildschweinkopfes. Die Ansicht, dass am Mord des Klosters Ayia Napa früher das Kloster Sancti Georgi di Dadi gewesen wäre, gilt als nicht haltbar. Damit ist auch die Hypothese ungültig, die sich auf diese Ansicht und eine Inschrift gründete, die der Engländer Drummond erwähnt. Er hatte behauptet, dass das Kloster zunächst latinisch und nicht griechisch-orthodox gewesen wäre. Zudem wird das Kloster Agios Georgios am Kap Dades, Landspitze Bila, schon vom 7. Jahrhundert an erwähnt und befindet sich viel zu weit weg. Auch ist die Hauptkirche des Klosters eindeutig orthodox. Nur die Kapelle im rechten Schiff zeugt davon, dass sie von den Latinen benutzt wurde. Es ist auch bekannt, dass die latinischen Klöster während der Osmanenherrschaft nicht wieder betrieben wurden, auch nicht als orthodox. Sie wurden verlassen und verfielen langsam. Das Kloster von Ayia Napa wird schon ab 1625 als orthodoxes Frauenkloster erwähnt, und zwar von Pietro della Valle, der es besuchte. Diese Tatsache wird auch durch den Bericht von Stephanos Lusignanos über die wundertätigen Ikonen der Gottesmutter bestätigt. Alexander Drummond, der Zypern zweimal besuchte, 1745 und 1750, und dabei auch das Kloster Ayia Napa, fand dort eine lateinische Inschrift, die sich auf den Wiederaufbau des Klosters Ayia Napa 1530 bezieht. Diese Inschrift, die heute nicht mehr erhalten ist, lautete: Hoc opus fieri fecerunt, gubernatores, fraternitatis, sancte nape, duces et, pro Hieronymus, de, punct, Salaseris oremesis, civis famagustanus, ad honorum, bete Virginis, MDXXX, das heißt 1530. Diese Inschrift bezieht sich nämlich auf den südwestlichen, mit einem Bogen überspannten Eingang und das zweistöckige Gebäude auf der Seite des heutigen Dorfplatzes, das als Nebeneingang dient. Diese Gebäude, besonders das zweistöckige mit den typisch venezianischen Fenstern im oberen Stockwerk, stammen aus dem 16. Jahrhundert. Im gleichen Zeitraum wurde wahrscheinlich auch der Brunnen gebaut, der sich in der Mitte des Klosterhofs befindet. Die übrigen Bauten, einschließlich der Kirche, sind älter. Wie bereits erwähnt, war das Kloster 1625 ein Frauenkloster. Es ist aber nicht bekannt, ob das auch während der Franken- und Venezianerherrschaft der Fall war. Einige Jahre später, 1668, war das Kloster scheinbar ein Männerkloster. Dennoch sieht es nicht so aus, als hätte es je viele Mönche gegeben, trotz des erheblichen beweglichen und unbeweglichen Besitzes. Gemäß der Grundbucheintragungen der erzbischöflichen Verwaltung von 1758 umfasste der Grundbesitz des Klosters von Ayia Napa ausgedehnte Flächen von Ackerland und Olivenhainen, die bis nach Katolevgar reicht. In seinem Besitz waren auch zwei Güter in Prastio und Ormedia. Zudem waren die Klöster Agios Georgios Hortagion westlich von Sotira und Agios Nikandros dem Kloster Ayia Napa unterstellt. Erwähnt werden auch sehr viele Schaf- und Ziegenherden, Rinder und anderes Vieh. In der gleichen Aufstellung wird auch berichtet, dass es innerhalb des Klosters nur wenige Schlafstellen und Lampen gab, was darauf hindeutet, dass dort nur etwa 3 oder 4 Mönche lebten. Es ist nicht bekannt, warum das Kloster im selben Jahr geschlossen wurde. Nur wenige Jahre zuvor war die Rede von Personen, die dort gelebt hatten, wie zum Beispiel vom Abt Pieris, der 1668 nach Konstantinopel gegangen war, um einen Erlass vom Sultan Mehmed zu erwirken, in welchem die Rechte auf den Landbesitz des Klosters bestätigt wurden. Aus dem Jahr 1773 gibt es noch einen Hinweis auf den Klosterverwalter, bekannt als Pater Macarius. Wenig später wurde das Kloster scheinbar wieder in Betrieb genommen. Erwähnt werden drei Mönche, die hier 1800 unter dem Vorsteher Ioannikios lebten. Ein Jahr später beschäftigte das Kloster bezahlte Arbeiter für die Landarbeiten und unterhielt ein Boot zusammen mit dem Larnakesen Andonis Symbolos. Gemäß einer eingemauerten Inschrift auf dem nordöstlichen Flügel des Klosters fand 1813 ein Besuch des Bischofs von Trimithunda Spiridonas statt. Damals wurde wahrscheinlich der Kircheneingang gegenüber dem Brunnen verkleinert und der gegenwärtige Kircheneingang mit dem Spitzbogen gebaut. Aber 1821 wurde das Kloster wieder aufgelöst, und zwar aufgrund der gewalttätigen Übergriffe der Osmanen nach Beginn der griechischen Revolution. Dem Bischof von Trimithunda gelang es, ins Ausland zu flüchten. Dies hatte zum Ergebnis, dass die Ländereien des Klosters an verschiedene Bauern verpachtet wurden. Im Jahr 1878, als Zypern unter britische Oberherrschaft kam, lagen die Zellen in Ruinen. Nur die Kirche diente seit damals als Kirche der Dorfgemeinde. 1950 schließlich erfolgte der Wiederaufbau der Denkmalstätte. Die Kirche von Zypern schlug danach vor, das Kloster in ein ökumenisches Konferenzzentrum umzuwandeln. Wegen der Schwierigkeiten, die Zypern nach den Ereignissen von 1974 und der türkischen Invasion hatte, geschah vorläufig nichts in diese Richtung. Erst zwei Jahre später, dank einer großzügigen Spende der Deutschen Evangelischen Kirche von Westfalen, begannen die entsprechenden Arbeiten und das Zentrum wurde 1978 eröffnet. Seitdem dient es als ein Ort der Begegnung für die christlichen Kirchen Zyperns und des Mittleren Ostens. Lassen Sie uns nun den Ort selbst besichtigen. Wenn wir vom Dorfplatz her über die Stufen oder den gepflasterten Weg gehen, kommen wir zum riesigen Maulbeerbaum Ficus sycomorus, der mit seinen geschätzten 600 Jahren vom Forstamt als einer der jahrhundertealten Bäume Zyperns registriert wurde. Es handelt sich um den Baum, der, wie man glaubt, von der reichen venezianischen Tochter gepflanzt wurde. Unter dem Schatten des Maulbeerbaumes sieht man deutlich ein kleines Denkmal, das dem griechischen Nobelpreisträger Yorgos Seferis gewidmet ist. Dieser hatte Hagia Napa besucht und es in seinem gleichnamigen Gedicht erwähnt. Hagia Napa, Tagebuch vom dritten Deck, Ikaros, Athen, 1955. Wir betreten das Kloster durch den imposanten Südeingang und über ein Pflaster aus Kieselsteinen gelangen wir in den Klosterhof. Dieser rechteckige Hof ist von Gebäuden aus verschiedenen Epochen umgeben, alle aus einheimischen Steinblöcken gebaut. Grob gesagt befinden sich die Klostergebäude im Norden, Osten und Süden des Hofs und im Westen die Kirche, die teilweise in den Felsen gehauen ist. Der älteste Teil des Klosters wird von den vier Zellen des Ostflügels gebildet, die mit einem Kreuzgewölbe ausgestattet sind. Jüngeren Datums sind die zwei Zellen des gleichen Flügels mit Spitzbögen, während der Kreuzgang davor später gebaut wurde. In einem Teil dieser Zellen waren die Toiletten untergebracht. Neueren Datums sind auch die Zellen des Nordflügels, wo es heute einen kleinen Laden gibt. Hinten rechts befindet sich die Ölmühle aus der Osmanenzeit. Im gleichen Flügel links, in der Nähe des Nordeingangs, sehen wir das zweistöckige Gebäude, das 1530 angebaut wurde, der Inschrift entsprechend, die Alexander Drummond gesehen hatte und die sich wahrscheinlich auf die reiche Venezianerin bezieht. Dieses zweistöckige Gebäude unterscheidet sich von den anderen sowohl durch die detaillierte Ausführung als auch durch die eindrucksvollen Fenster im oberen Stockwerk, die von kunstvollen kleinen Säulen und runden Bögen mit deutlich venezianischem Einfluss eingerahmt sind. Die erheblich zerstörten Wappenreliefs und die Halter für die Fahnenstangen, die man an der Nordwand sieht, zeigen, welche Bedeutung die Denkmalstätte einst hatte. Aus dem gleichen Zeitraum wie das zweistöckige Gebäude ist auch der eindrucksvolle Brunnen in der Mitte des Hofs. Ein achteckiges Bauwerk aus Kalksteinblöcken mit einer niedrigen Mauer zur steinernen Sitzbank geformt. Der Brunnen wird durch eine halbrunde Kuppel überdacht, die von 4 Pfeilern mit Spitzbögen getragen wird. In der Mitte gibt es ein Marmorbecken und eine Säule mit einem ionischen Kapitell, die als Springbrunnen diente. Die Außenwände des Brunnens sind mit Blumenreliefs und mit 3 Gesichtern verziert. Der Überlieferung nach handelt es sich dabei um die Gesichter der Eltern der reichen Venezianerin und um ihr eigenes. Die Wappenreliefs am gleichen Platz sind zu sehr beschädigt, um Auskunft über die Identität dieser Personen zu geben. Nur ein Wappen wurde von Gannis der Familie de Bries oder der Familie de Weit zugeordnet. Das Wasser im Brunnen sowie auch das Wasser für den Hausgebrauch des Klosters, das aus dem Wildschweinkopf aus der Römerzeit fließt, kommt aus dem 2 Kilometer langen mittelalterlichen Aquädukt. Von diesen beiden Stellen aus wird das Wasser über ein unterirdisches Rohr abgezweigt und endet im großen Becken außerhalb des Südflügels in der Nähe des Haupteingangs. Das Gebäude des Südeingangs ist durch seine sorgfältige Ausführung und seine Einfachheit gekennzeichnet. Es besteht aus 3 aufeinanderfolgenden offenen Räumen, die durch halbrunde Bögen miteinander verbunden sind. Im Gegensatz dazu ist das westliche Zimmer abgeschlossen. Darin findet manchmal der Verkauf von Handarbeiten für wohltätige Zwecke statt. Nachdem wir die Besichtigung des Klosterinneren beendet haben, kommen wir zur eindrucksvollen kleinen Kirche im Westen des Hofs. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Kirchenkomplex. An der zum Innenhof ausgerichteten Vorderfront mit Rosette und gotischem Türbogen am Haupteingang sieht man, dass es sich um ein mittelalterliches Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert handelt. Eine Anzahl Stufen führen uns hinunter in das Kircheninnere, das in 2 unterschiedlich große Schiffe aufgeteilt ist. Das erste Schiff ist ein großer, einfacher, quadratischer Raum mit wenigen neuzeitlichen heiligen Ikonen an den Wänden und dient dem Verkauf von Ikonen und kirchlichen Gegenständen. Das rechte Schiff ist enger. Dabei handelt es sich um einen Raum, der im 16. Jahrhundert als latinische Kapelle benutzt wurde. Im Hintergrund rechts sind noch halb zerstörte Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert mit 3 weiblichen Heiligenfiguren und stark italienischem Einfluss erhalten. Im Hintergrund des ersten Schiffs führen uns 2 Stufen zu der in Fels gehauenen Kirche, die wahrscheinlich aus der byzantinischen Zeit stammt und in welcher, der Überlieferung nach, die wundertätige Ikone von Jäger und Hund gefunden wurde. Dieser Ort vermittelt das Gefühl einer echten Kirche mit dem Vorbau einer einfachen hölzernen Ikonostase, die den Altarraum von der Hauptkirche trennt. Darin wurden auch Holzbänke für die Gläubigen und die Besucher aufgestellt. An der Wand rechts von der Ikonostase sehen wir eine große der Gottesmutter gewidmete Ikone von 1962, gespendet von einer Familie aus Famagusta nach einer Vision der Heiligen Jungfrau. Um die Ikone herum und darunter sieht man Opfergaben von Gläubigen aus Silber und Wachs, dargebracht aus tiefer Frömmigkeit von Personen, die die Hilfe der Mutter Gottes erbaten. Diese älteste Kirche innerhalb des Klosters wird immer noch für verschiedene religiöse Sakramente wie Taufen und Eheschließungen benutzt, aber auch für kleinere Feste an Wochentagen. Die wundertätige Ikone der Panagia, die von Jäger und Hund gefunden wurde, befindet sich nun im Altarraum der großen Kirche von 1990, die ebenfalls der Panagia gewidmet ist, südwestlich vom Kloster. Als wundertätig gilt auch der Fruchtbarkeitsgürtel der Heiligen des Waldes, der sich auch in der großen Kirche nebenan, südwestlich des Klosters, befindet. Viele kinderlose Frauen kommen täglich, um sich diesen Gürtel umzulegen. Das Kirchenfest wird am 8. September mit einem großen Jahrmarkt gefeiert, dem Tag von Mariä Geburt. Eindrucksvoll ist auch das Kircheninnere mit den Wandmalereien von Sosos Iannoudis und seinen Mitarbeitern. Der gesamte Bereich des Klosters zieht viele Gläubige mit tiefen religiösen Gefühlen an, aber auch Besucher, die an antiken Denkmalstätten interessiert sind. Es kommen auch viele frisch verheiratete Paare hierher, um sich an diesem idyllischen Ort fotografieren zu lassen. Erwähnenswert ist, dass im Kloster das ganze Jahr über viele Festivals stattfinden. Die Stadt Ayia Napa organisiert seit 2006 jedes Jahr das mittelalterliche Festival an diesem Ort, der zu diesem Thema passt. Es dauert eine Woche lang und beinhaltet musikalische, tänzerische und Theaterveranstaltungen. Auf dem Platz unterhalb des Südeingangs findet seit 1985 regelmäßig das Septemberfestival statt, welches 3 Tage dauert. Und auch während der Hochsaison für Tourismus in den Monaten Mai, Juni, Juli und August gibt es dort zahlreiche künstlerische und kulturelle Veranstaltungen. Wenn wir das Kloster durch den Südeingang verlassen, können wir auf den ersten Blick feststellen, dass alle Gebäude, die dieses alte Kloster umgeben, ein gemeinsames Merkmal haben. Sie wurden alle ungefähr gleichzeitig gebaut, nämlich 1974. Nachdem durch die türkische Invasion 95% der touristischen Aktivität auf der Insel verloren gegangen war, wurde die Entwicklung des nicht besetzten Teils von Zypern mit allen Mitteln gefördert. So verwandelte sich das kleine Fischerdorf innerhalb kürzester Zeit in ein wichtiges Touristenziel. Während der ersten Jahre der touristischen Entwicklung kamen die Besucher hauptsächlich in der Sommersaison. Doch nun bleiben viele der touristischen Unterkünfte das ganze Jahr über geöffnet, dank der Einrichtungen für den Sport- und Wintertourismus. Andere Denkmalstätten und Sehenswürdigkeiten innerhalb der Stadtgrenzen von Ayia Napa sind das Aquädukt von Ayia Napa, eines der wenigen, die in Zypern noch erhalten sind, bekannt als das mittelalterliche Aquädukt, obwohl seine Grundmauern bis zur Römerzeit zurückgehen. Es ist 2 Kilometer lang und erstreckt sich von der Mutter des Wassers, ein Ort nordöstlich des Dorfes Ormidia, bis zum Kloster, der entsprechend des Bodenverlaufs einfachst möglichen Strecke folgend. Das Wasser endete mit einer Abzweigung im Brunnen des Klosterhofs, während es über eine andere Abzweigung im großen Wasserbecken unterhalb des Maulbeerbaumes vor dem Südeingang endet. Das Wasser wurde zur Bewässerung der Felder verwendet, welche auf niedrigerem Niveau zwischen Kloster und Meer lagen. Die Ausgrabung und den Erhalt des Aquädukts übernahm seit 2006 das Amt für Denkmalschutz im Rahmen des Programms Interreg III. Das Städtische Museum Thalassa befindet sich etwa 300 Meter östlich des Klosters und ist in einem modernen Filzwerkgebäude mit bemerkenswerter Architektur untergebracht. Das Thema des Museums ist das Meer und sein Ziel ist es, die Bedeutung des Meeres in der Geschichte der Insel von der Antike bis heute darzustellen. Die Gräber von Makronisu, die sich westlich von Ayia Napa im Gebiet Makronisu befinden. Dort wurden 17 Gräber aus der griechisch-römischen Periode 4. Jahrhundert vor Christus bis 4. Jahrhundert nach Christus entdeckt. Die illegalen Ausgrabungen 1872 während der Türkenherrschaft haben nicht viele bewegliche Grabbeigaben übrig gelassen. Das Amt für Denkmalschutz hat sowohl 1974 als auch neulich 1989 bis 1990 Ausgrabungen durchgeführt. Die entsprechenden Funde stammen aus der klassisch-zypriotischen und hellenistischen Periode, das heißt 5. bis 1. Jahrhundert vor Christus. Kleine Kirchen und Kapellen verdienen unsere Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Agia Mavri, Agios Antonios, Agia Varvara, Agia Nargiri, Agios Epiphanios, Agia Tekla, die in der Nähe des Meeres in einen Felsen gehauen wurde, wenige Kilometer westlich von Ayia Napa, Agios Georgios, Agia Paraskevi, Agi Timotheos und Mavris, Apostel Andreas und die vom Propheten Elias. Ein bedeutender Anziehungspunkt ist die felsige Landspitze Gavo Grego wegen ihres Panoramas, aber auch zum Wandern für Naturfreunde. Es handelt sich um ein Gebiet zwischen den beliebten Fremdenverkehrszentren Ayia Napa und Protaras, ein Gebiet seltener Naturschätze und wilder Schönheit, das zum Nationalpark und Naturschutzgebiet erklärt wurde. Einer der Wanderwege dieser Gegend ist Teil des europäischen Fernwanderwegs E4, der von Gibraltar bis nach Zypern reicht. Dieses Stück ist 2 Kilometer lang und führt an der Südostküste von Gavo Grego vorbei, die zur Kulturroute Aphrodite gehört, denn die Überlieferung verbindet den Ort mit einem ihrer Tempel in der Gegend. Für die Meeresanbeter gibt es goldene Sandstrände, die schöne Erlebnisse und bezaubernde Augenblicke bieten. Strände wie Hagia Napa, Hagia Tekla, Nisi, Konos, Makronisos, Tilanda, Tif Konya, Pernera, Takatsarka, Pandahu, Glikinero, Amos von Gamburi, Kermia, werden Sie mit unvergleichlicher Schönheit und kristallklarem Wasser begeistern. Diese Strände wurden mit der blauen Fahne der Europäischen Union ausgezeichnet. Auch vom Meer aus kann man zauberhafte Orte bewundern, wie die Paläste, die Meereshöhlen, die sich zwischen den Stränden Kermia und Cabo Greco befinden. Höhlen, welche durch die Kräfte der Natur 10 Meter hoch so kunstvoll in die Kalksteinfelsen gefräst wurden, dass sie von den Einheimischen Paläste genannt wurden. Für die Liebhaber des Wassersports und für Taucher ist Hagia Napa ein idealer Ort, denn das klare, saubere, tiefblaue Wasser der Gegend bietet sich an, um dort die Schätze des Meeres zu erforschen und zu bewundern. Desgleichen ideal ist die Gegend für diejenigen, die sich einfach im warmen Sonnenschein ausruhen und die Aussicht und sanfte Meeresbrise genießen möchten. Außerdem kann man vom kleinen Hafen aus kurze Bootsfahrten entlang der Küste unternehmen. Für Sportfreunde gibt es eine Sporthalle und alle Arten von Sportplätzen, zum Beispiel zum Bogenschießen, Fußballspielen und so weiter. Es gibt Naturlehrpfade zum Wandern, besonders der europäische Wanderweg E4, Kermia bis Ormidia, Fahrradwege wie der Rundweg von 32 Kilometern, der von Hagia Napa bis zur mittelalterlichen Burg Xylophago führt. Die Gegend ist auch berühmt wegen ihres Vergnügungsparks, bekannt als Luna Park, sowie auch wegen ihres Wasserparks. Das Nachtleben von Hagia Napa hat einen Namen, was das nächtliche Vergnügen betrifft, besonders bei der Jugend während der Sommermonate. Um uns nun wieder das Kloster Hagia Napa ins Gedächtnis zurückzurufen und besonders dessen Eingang mit dem Maulbeerbaum, lassen Sie uns etwas bei dem Gedicht von Georgios Seferis Hagia Napa verweilen, aus der Zypern gewidmeten Gedichtesammlung von 1955, Tagebuch vom dritten Deck, das uns in die gleichnamige Gegend mitnimmt. Sehr frei übersetzt. Unter dem alten Maulbeerbaum spielte ein verrückter Wind mit den Vögeln und den Zweigen und hat uns nicht gerufen. Sei gegrüßt, Atem der Seele, unsere Arme sind weit ausgebreitet, komm herein und trink von unserer Sehnsucht. Unter dem alten Maulbeerbaum hat sich der Wind erhoben und ist fortgezogen zu den Burgen des Nordens und hat uns nicht berührt. Mein Thymian und mein Rosmarin, halte deine Brust fest und finde eine Höhle und Einsamkeit, verstecke dein Licht. Dies ist nicht der Wind des Frühlings, nicht der Auferstehung, sondern des Feuers und Rauchs eines freudlosen Lebens. Unter dem alten Maulbeerbaum kam der trockene Wind zurück, und er roch überall nach Münzen und hat uns verkauft. Dieses Gedicht wurde von Elias Andriopoulos vertont und in sein Werk Argonauten aufgenommen, zusammen mit Gedichten von Manos Eleftheriou und Nikos Gatsou. Zuerst wurde das vertonte Gedicht Hagia Napa von Nikos Xylouris gesungen und danach von Nena Venenzanou.